Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Fanny Buschert. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Bei einem Einsatz der US-Grenzschutzbehörde ICE in Minneapolis wurde erneut ein Mensch getötet. Wie sich das auf die bereits angespannte Lage rund um das Vorgehen von ICE auswirkt, besprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin in den USA. Außerdem beschäftigen uns die jüngsten Gespräche in Abu Dhabi über eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine. Und wir blicken nach Myanmar, wo bis heute laut der Führung Wahlen, laut Kritikern Scheinwahlen stattgefunden haben. Und um 18.40 Uhr folgt dann der Hintergrund, heute über invasive Arten, die Gewässer in Deutschland bedrohen. Es ist gut 2,5 Wochen her, dass die US-Bürgerin Renee Good in Minneapolis von Agenten der US-Einwanderungsbehörde ICE erschossen wurde. Jetzt wurde wieder ein Mensch bei einem ICE-Einsatz getötet, wieder in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota und wieder durch Schüsse von ICE-Agenten. Der Vorfall befeuert die Kritik am Vorgehen der Einwanderungsbehörde weiter und auch die Proteste in dem Bundesstaat, die seit dem ersten Todesfall anhalten. Aus Washington ist uns jetzt Anne Reit zugeschaltet. Sie beobachtet für uns die Entwicklungen in Minnesota. Frau Reit, was ist denn bisher über den jüngsten tödlichen Vorfall bekannt?
Ja, zum Ablauf der Tat gibt es einmal die offizielle Darstellung der US-Regierung und es gibt Videos, die diesen Angaben dezidiert widersprechen. Also Videos von Passanten, von Zeugen, wie es sie in diesen Wochen zuhauf gibt, weil US-Amerikaner eben zunehmend das brutale Vorgehen der Einwanderungsbehörden und Grenzschutzbehörden dokumentieren. Das Heimatschutzministerium hat sehr schnell nach den Schüssen erklärt, der 37-jährige Alex Pretty hätte sich den Grenzschutzbeamten in einem laufenden Einsatz genähert. Er sei bewaffnet gewesen. Von der Waffe wurde auch ein Foto veröffentlicht. Die Ministerin sprach von einem Angriff und die Beamten hätten dann in Notwehr gehandelt. Das ist auch die Lesart anderer Offizieller der Regierung. Die Videos aber zeigen etwas anderes. Sie zeigen sehr deutlich, dass der 37-Jährige ein Handy in der Hand hat, mit dem er offenbar dokumentieren will, was passiert. Es ist zu sehen, dass er in der anderen Hand nichts hat, dass er einer gestürzten Person helfen will und dabei dann von mindestens 6 Grenzschutzbeamten niedergerungen und geschlagen wird, dass ihm eine Waffe aus dem Hosenbund gezogen wird. Er war also offenbar bewaffnet, aber nach allem, was wir wissen, besaß er die Waffe legal, er trug sie legal bei sich und er hat sie nicht gezogen. Und danach fallen dann Schüsse, es sind mehrere Schüsse auf den Videos zu hören, die den Mann dann töten.
Schon nach der Tötung von Renee Good Anfang Januar gab es ja viel Kritik am Vorgehen von ICE. Wie fallen jetzt die Reaktionen aus?
Ja, noch am Abend ist aus dem Tatort in Minneapolis eine Gedenkstätte geworden. Es wurden Blumen niedergelegt, Menschen sind zusammengekommen. Auch heute Morgen, in den frühen Morgenstunden schon, haben sich immer mehr Menschen an diesem Tatort versammelt. In ja nach wie vor eisiger Kälte in Minneapolis. Wir sprechen hier ja von einer Stadt, die seit Wochen diese Razzien, Festnahmen und Übergriffe der Einwanderungsbehörde und des Grenzschutzes miterlebt. In der Menschen zum Teil das Haus nicht mehr verlassen, aus Angst aufgegriffen zu werden. Und von Belagerung ist aus ihrer Sicht da die Rede. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, hat von einer Kampagne organisierter Brutalität gegen die Bevölkerung gesprochen und wird in seiner Kritik von vielen Demokraten unterstützt, die nun auch im US-Kongress, also auf Bundesebene in Washington, mit einer Blockade des Haushaltsgesetzes drohen. Der demokratische Fraktionsführer Chuck Schumer hat gestern erklärt, dass die Demokraten nicht für ein Haushaltspaket stimmen, das auch Mittel für das Heimatschutzministerium enthält und damit eben auch Mittel für ICE. Und damit erhöhen sich dann zum Ende dieser Woche die Chancen für einen erneuten, einen teilweisen Shutdown der Regierung, wenn die Finanzierung dann Ende der Woche ausläuft.
Kritik also von Seite der Demokraten. Wie äußert sich denn die Regierung von US-Präsident Trump bisher?
Die US-Regierung flankiert die Position des US-Heimatschutzministeriums. Es gab inzwischen Wortmeldungen und Statements vom US-Präsidenten selbst, von seinem Vize J.D. Vance oder seinem stellvertretenden Stabschef Stephen Miller, die alle in die gleiche Richtung gehen. Da ist von einem Terroristen die Rede, von einem linken Agitator, der eben die Arbeit der Einwanderungsbehörde behindern wollte, behindert hat, von einem Menschen, der einen Angriff geplant haben soll. Heute früh war zum Beispiel der oberste Grenzschützer Gregory Bovino im Interview bei CNN. Und der hat bei dem getöteten 37-Jährigen konsequent vom Verdächtigen gesprochen und auf Nachfrage eben gesagt, die Opfer seien für ihn in diesem Fall die Grenzschutzbeamten, die angegriffen, mutmaßlich angegriffen werden sollten. Und außerdem gibt die Regierung den zuständigen Verantwortlichen vor Ort die Schuld, also den Demokraten vor Ort die Schuld an der Eskalation der Lage, weil sie eben mit ihrer, Zitat, gefährlichen und arroganten Rhetorik zum Aufruhr anstifteten, so der US-Präsident in einem Post.
Blicken wir noch auf ein weiteres Thema, das zumindest Teile der USA aktuell stark betrifft. Ein heftiger Wintersturm, der hält besonders den Süden des Landes gerade in Atem. Wie ist hier der aktuelle Stand?
Ja, der Wintersturm ist vom Süden in den Nordosten gezogen und hat aber dort schon für erhebliche Auswirkungen gesorgt. Heute sollen mehr als 850.000 Haushalte vor allem eben im Moment im Süden der USA ohne Strom sein. Das US-Energieministerium hat inzwischen Notfallanordnungen erlassen für Netzbetreiber, um irgendwie die Stromversorgung zu sichern. Und an mehreren großen Flughäfen, wie zum Beispiel in Washington, in Philadelphia und New York, sind heute fast alle Flüge gestrichen worden. Und landesweit sollen es allein heute 10.000 gewesen sein. Und neben Eis und Schnee ist in den USA, in den betroffenen Bundesstaaten eben auch die Kälte eine Gefahr. In den nördlichen Bundesstaaten zum Beispiel wurde jetzt vor lebensbedrohlicher Kälte von bis zu minus 45 Grad Celsius gewarnt.
Die extreme Wetterlage, die könnte ja laut Wetterexperten noch die ganze Woche anhalten. Wie bereiten sich die betroffenen Regionen darauf vor?
Ja, die Warnungen haben ja schon Ende der Woche begonnen mit Aufrufen, sich entsprechend vorzubereiten, einzudecken, ausreichend Wasser, Essen, Benzin, Kerzen, Batterien im Haus zu haben, weil die massiven Stromausfälle schon befürchtet worden waren. Oberirdische Leitungen sind natürlich besonders gefährdet durch Blitzeis, durch umstürzende Bäume. Die Büros der Bundesbehörden zum Beispiel sollen jetzt am Montag erstmal geschlossen bleiben, viele Schulen ebenfalls. Und zahlreiche Staaten hatten bereits den Notstand ausgerufen, um eben im Ernstfall schneller Hilfsgelder dazu bekommen, schneller Personal mobilisieren zu können. Und für über ein Dutzend wurde dieser Katastrophenfall auf Bundesebene auch schon genehmigt.
Live aus Washington war das unsere US-Korrespondentin Anne Reit. Vielen Dank. Und wir bleiben noch weiter thematisch bei den USA, denn nicht nur das innenpolitische Vorgehen der US-Regierung sorgt international für Kritik, sondern auch weiterhin die Außenpolitik. Zwar scheint US-Präsident Trump bei seinen Forderungen zu Grönland erstmal einzulenken, doch sein Fokus auf die Insel, der sorgt besonders bei NATO-Partnern weiter für Sorgenfalten. Doch damit nicht genug. Der Republikaner sorgt jetzt in dem Verteidigungsbündnis noch für weitere Turbulenzen, und zwar indem er sich abfällig über den NATO-Einsatz in Afghanistan geäußert hat, an dem auch Deutschland beteiligt war. Wie es um das transatlantische Verhältnis aktuell aus deutscher Sicht steht, das fasst Frank Capellan zusammen.
David McAllister warnt davor, sich irgendwelchen Illusionen hinzugeben. Für den Chef des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament ist ganz klar, dass die NATO im Zuge des Grönland-Konfliktes in den eigenen Abgrund geschaut hat. Die schlimmsten Szenarien seien zwar abgewendet worden, aber wir müssen uns für den Fall wappnen, dass Trump seine Meinung erneut ändert, betont der Christdemokrat gegenüber der Welt am Sonntag. Parteifreund Johann Wadephul hingegen will sich erst einmal nicht mit weiteren Hiobsbotschaften beschäftigen, etwa damit, dass Trump seine Unterstützung für die Ukraine von der Grönlandfrage abhängig machen könnte. Im Deutschlandfunk-Gespräch macht der Außenminister klar, dass es für ihn nun darum gehe, für mehr Sicherheit in der Arktis zu sorgen, auch mit deutscher Unterstützung.
Ich beteilige mich nicht an immer noch düsteren und ernsthafteren und aber auch hypothetischen Spekulationen, was der amerikanische Präsident noch so alles machen könnte. Ich orientiere mich daran, dass alle, die seitens der US-Administration politisch oder militärisch in NATO-Strukturen sind, vollkommen verlässlich und kalkulierbar arbeiten.
Wadephul warnt davor, ein Ende der NATO herbeizureden. Seiner Ansicht nach würden solche Debatten in Washington gar nicht geführt. Das Band zwischen den Europäern und den USA sei felsenfest. Die abwertenden Äußerungen des amerikanischen Präsidenten über das Engagement vieler NATO-Staaten in Afghanistan allerdings legen andere nahe.
We have never really asked anything of them. You know, they'll say they sent some troops to Afghanistan or this or that.
Die USA hätten die NATO nach den Terroranschlägen vom 11. September gar nicht gebraucht, hatte Trump in einem Fox News Interview erklärt. Sie haben zwar Truppen nach Afghanistan geschickt, die waren aber ein wenig zurück, abseits der Frontlinien im Einsatz, so der US-Präsident.
And they did. They stayed a little back, a little off the front lines.
Das ruft auch den deutschen Verteidigungsminister auf den Plan. Unsere Bundeswehr stand bereit, als unsere amerikanischen Verbündeten nach dem islamistischen Terroranschlag von 2001 um Unterstützung gebeten haben, erklärt Boris Pistorius gegenüber der Bild-Zeitung. Der Sozialdemokrat erinnert an 59 Soldaten und drei Polizisten aus Deutschland, die in Afghanistan ums Leben kamen. Wir werden den Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten in Ehren halten, ganz egal, von wem das in Frage gestellt wird. Ähnlich der britische Premier über 457 Gefallene seines Landes.
And so I consider President Trump's remarks to be insulting and frankly appalling.
Beleidigend und offen gesagt ungeheuerlich sind die Bemerkungen des US-Präsidenten, erklärt Keir Starmer. Scharfe Kritik kommt auch aus Polen und Dänemark. Auch Deutschlands Außenminister erinnert an die Opfer der US-Verbündeten in Afghanistan. Zugleich fordert Johann Wadephul dazu auf, Europa solle sich seiner eigenen Stärke bewusst werden.
Europa ist ja stärker, als viele immer glauben, dann, wenn es geschlossen zusammensteht. Daran müssen wir arbeiten.
Gerade erst allerdings ist die Geschlossenheit Europas durch ein vorläufiges Nein zum Freihandelsabkommen Mercosur im Europäischen Parlament erneut auf die Probe gestellt worden. Die Erschließung neuer Märkte soll die Abhängigkeit von den USA zurückfahren. Dass ausgerechnet die deutschen Grünen das nun blockieren, ärgert Wadephul erheblich. Erik Marquardt, Sprecher der deutschen EU-Abgeordneten, hatte gestern im Deutschlandfunk eingeräumt, dass es ein Fehler gewesen sei, Mercosur zunächst gemeinsam mit den Rechten im EU-Parlament zu stoppen.
Aber das heißt nicht, dass wir jetzt gegen eine vorläufige Anwendung dieses Abkommens sind. Und wir als Grüne im Europaparlament sind angesichts der aktuellen Weltlage ja auch zu dem Schluss gekommen, wenn es um die Ratifizierung dieses Mercosur-Abkommens geht, dann werden wir dafür stimmen. Insofern bedauere ich auch, dass dort das gegenteilige Signal ausgesendet wurde.
Morgen werden sich die deutschen Grünen im Rahmen einer Vorstandsklausur auch mit der brisanten außenpolitischen Lage beschäftigen.
Frank Capellan hat deutsche Reaktionen auf jüngste Äußerungen von US-Präsident Trump und auf die Entwicklungen rund um das EU-Mercosur-Abkommen zusammengefasst. Und von der Perspektive deutscher Politikerinnen und Politiker in Brüssel kommen wir jetzt nochmal ins Inland, genauer gesagt zum Wirtschaftsflügel der CDU. Der will laut einem Bericht des Stern den grundsätzlichen Rechtsanspruch auf Teilzeit abschaffen. Ein entsprechender Antrag der Mittelstands- und Wirtschaftsunion mit dem Titel »Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit« solle laut dem Bericht Ende Februar auf dem Bundesparteitag eingebracht werden. Effi Seibert berichtet.
Noch nie haben so viele Menschen in Deutschland nur in Teilzeit gearbeitet. Die Quote derjenigen, die nicht voll arbeiten, liegt bei 40%. Das ist ein großer Unterschied zu Anfang der 90er Jahre. Damals arbeiteten 80% Vollzeit. Der Mittelstandsflügel der CDU will das Recht auf Teilzeit nun abschaffen und das auf dem kommenden CDU-Parteitag beantragen. Begründung: Deutschland hat zu wenig Fachkräfte. Außerdem verweist Gitta Connemann von der Mittelstandsunion auf ein Gerechtigkeitsproblem. Wer nur Teilzeit arbeitet, zahlt auch weniger in die Sozialsysteme ein, profitiert aber zu 100%, wenn er Sozialleistungen braucht, etwa im Gesundheitssystem oder später beim Aufstocken einer zu niedrigen Rente. Die Solidargemeinschaft darf nicht die Work-Life-Balance von Aufstockern finanzieren, sagt Connemann dazu. Sie sieht aber auch, dass viele nicht freiwillig Teilzeit arbeiten, weil sie sich um Kinder oder kranke Angehörige kümmern müssen. Da sollten Ausnahmen gelten, so der Plan der Mittelstandsunion. Ebenfalls, wenn man sich fortbilden möchte und deswegen nur Teilzeit arbeitet. Kritik an dem Vorschlag kommt aus der eigenen Partei. Dennis Radtke vom Sozialflügel der CDU fordert in den Funke-Medien zuerst, die Rahmenbedingungen bei der Kinderbetreuung und der Pflege zu verbessern, damit mehr Menschen überhaupt in der Lage sind, Vollzeit zu arbeiten. Vor allem Frauen arbeiten laut Statistischem Bundesamt Teilzeit. Jede zweite arbeitende Frau tut das. Bei den Männern sind es nur 12%. Bisher hat jeder Arbeitnehmer in Deutschland ein Recht auf Teilzeit, wenn er seit mehr als 6 Monaten im Unternehmen arbeitet und mehr als 15 Mitarbeiter beschäftigt sind. Wenn nicht betriebliche Gründe dagegen stehen, muss der Arbeitgeber dann dem Wunsch nach Teilzeit zustimmen.
Informationen von Effi Seibert. Wie könnte ein Weg zum Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine aussehen? Über diese Frage wurde am Freitag und Samstag in Abu Dhabi beraten. An den direkten Verhandlungen waren Delegationen aus Russland, der Ukraine und den USA beteiligt. Und es waren die ersten Gespräche in diesem Format, in dessen Mittelpunkt ein Plan der US-Regierung zu einem möglichen Ende des Krieges steht. Doch was konkret bei den Gesprächen herausgekommen ist, dazu ist bisher nichts bekannt. Der ukrainische Präsident Zelensky bezeichnete die Beratungen lediglich als konstruktiv und laut einem US-Regierungsvertreter wurde, Zitat, viel Arbeit erledigt. Währenddessen hat Russland die Ukraine am Wochenende weiter mit schweren Luftangriffen überzogen. Die Gesprächsrunde in Abu Dhabi soll offenbar in der kommenden Woche weitergehen. Was über die russische Perspektive auf die Beratungen bekannt ist, das fasst Lilia Becker zusammen.
Je 3,5 Stunden. So lange sollen die Delegierten aus den USA, Russland und der Ukraine am Freitag und Samstag verhandelt haben. So berichten es russische Nachrichtenagenturen. Die Gespräche seien tragfähig gewesen. Gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur TASS sagte Sergei Rybkov, stellvertretender Außenminister Russlands, dass die russische Seite auf den Positionen beharre, die mit den USA in Anchorage, Alaska getroffen wurden. Auf Details ging er nicht ein. Im August vergangenen Jahres trafen Putin und Trump in Alaska aufeinander. Dabei wurden keine Beschlüsse gefasst. Die beiden Parteien hätten aber über die russischen Gebietsansprüche in der Ukraine gesprochen. Moskau will, dass die Ukraine den Donbass vollständig an Russland abtritt. Dafür wäre Russland bereit, aus einigen besetzten ukrainischen Gebieten abzuziehen. Als Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kurz vor Beginn der Verhandlungen in Abu Dhabi von Journalisten auf die sogenannte Anchorage-Formel angesprochen wird, äußert er sich gewohnt bedeckt. Es sei nicht, Zitat, zweckmäßig über die Details jener Bestimmungen zu sprechen. Zitat Ende. Für Russland ist die Frage nach dem Donbass innenpolitisch hochrelevant. Nach der Durchführung von Scheinreferenden in 4 ukrainischen Gebieten hat Moskau im Oktober 2022, rund 8 Monate nach Beginn der sogenannten Spezialoperation, die betroffenen Gebiete völkerrechtswidrig annektiert. Nun gehören unter anderem Luhansk und Donetsk, gemeinsam Donbass genannt, laut russischer Verfassung zum eigenen Staatsgebiet. Die Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA sollen wohl kommende Woche fortgeführt werden.
Lilia Becker über Beratungen über ein mögliches Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine, die gestern in Abu Dhabi zu Ende gegangen sind. Und was nach der ersten Ausgabe dieses Gesprächsformates bleibt, dazu hören Sie auch um 19.05 Uhr einen Kommentar von unserer Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt. Das chinesische Verteidigungsministerium hat Ermittlungen gegen den ranghöchsten General des chinesischen Militärs eingeleitet. Demnach steht er unter Verdacht, gegen die Parteidisziplin und gegen ein Gesetz verstoßen zu haben. In einer langjährigen Säuberungswelle gegen Militärführer werden unter Staats- und Parteichef Xi Jinping immer wieder Führungsposten ausgetauscht und neu besetzt. Eva Lambi-Schmidt berichtet.
Zhang Youxia galt lange Zeit innerhalb des chinesischen Militärs als engster Verbündeter von Staats- und Parteichef Xi Jinping. In der Zentralen Militärkommission, dem höchsten Führungsorgan der Streitkräfte, befindet sich der 75-Jährige eine Hierarchiestufe unter Xi. Außerdem zählt er zu den 24 Mitgliedern des Politbüros, einem hohen Entscheidungsgremium der Volksrepublik. Konkrete Details zu den Ermittlungen nannte das Verteidigungsministerium nicht. Zhang Youxia habe gegen die Parteidisziplin und Gesetz verstoßen. In China steht dieser Vorwurf üblicherweise im Zusammenhang mit Korruption und bedeutet in der Regel das Ende der Karriere. Auch gegen Liu Zhenli, einen weiteren hochrangigen General, wird ermittelt. In der offiziellen Zeitung des chinesischen Militärs hieß es am Sonntag, die Ermittlungen seien ein wichtiger Erfolg im Kampf gegen die Korruption und ein Beweis für die Entschlossenheit und Stärke von Partei und Militär. Zhang und Liu hätten als hochrangige Funktionäre das Vertrauen der Kommunistischen Partei Chinas und des höchsten militärischen Führungsorgans schwer missbraucht und das System ernsthaft untergraben, heißt es im Leitartikel weiter. Seit dem Amtsantritt von Staats- und Parteichef Xi Jinping vor mehr als 10 Jahren ist die Bekämpfung von Korruption ein Schwerpunkt seiner Politik. Kritiker werfen ihm vor, auf diese Weise gegen politische Gegner vorzugehen. Das Militär ist eines der Hauptziele der Antikorruptionskampagne. Mehrere hochrangige Offiziere haben in den vergangenen Jahren ihre Posten verloren. Erst im Oktober wurde bekannt, dass He Weidong, Chinas zweitmächtigster General, von der Kommunistischen Partei ausgeschlossen und vor ein Militärgericht gestellt wurde. Davor war er monatelang verschwunden.
Eva Lambi-Schmidt über den ranghöchsten General Chinas, gegen den nun Ermittlungen eingeleitet wurden. Im südostasiatischen Myanmar hat heute die dritte und letzte Runde der vom Militärregime abgehaltenen Parlamentswahl stattgefunden. Da das Militär die Wahlen kontrolliert, nennen Kritiker und Kritikerinnen diese Wahl eine Scheinwahl. Auch weil ein Sieg der dem Militär nahestehenden Partei USDP schon im Vorfeld als sicher gilt. Seit dem gewaltsamen Putsch vor 5 Jahren herrscht Bürgerkrieg in Myanmar. Und auch wenn die Militärjunta seitdem versucht, Mitglieder der politischen Opposition immer wieder einzuschüchtern, gibt es doch einige, die sich nicht einschüchtern lassen. Christiane Justus hat im Vorfeld der Wahl eine Demokratieaktivistin in Myanmar begleitet.
Im Dorf Komu südlich von Yangon. Das Haus von Susunui ist gleichzeitig auch das Wahlkampfbüro der kleinen People's Party. Dass Myanmar eine bessere, eine demokratische Zukunft hat, dafür kämpfen die 54-jährige Susunui und ihre Mitstreiter hier. Sie alle verehren die inhaftierte Heldin der Demokratiebewegung und ehemalige Regierungschefin Aung San Suu Kyi, die seit 5 Jahren im Gefängnis sitzt. Wir kämpfen so lange, bis die Menschen in Myanmar Menschenrechte und Demokratie wirklich genießen können und bis diese Rechte auch fest in ihren Händen liegen. An der Seite von Aung San Suu Kyi hat Susunui bis zum Militärputsch vor knapp 5 Jahren für die Nationale Liga für Demokratie, NLD, Wahlkampf gemacht, auch hier in Komu, dem damaligen Wahlkreis von Aung San Suu Kyi. Aber bei den nun von der Militärregierung ausgerufenen Wahlen wurde die NLD nicht zugelassen. Die pro-demokratische Partei hatte beim letzten Mal haushoch gewonnen, dann wurde Aung San Suu Kyi und zahlreiche Partei- und Regierungsmitglieder festgenommen. Der Militärkuh stürzte Myanmar in einen Bürgerkrieg und in weiten Teilen des Landes, die von Widerstandsgruppen kontrolliert werden, finden keine Wahlen statt. Susunui unterstützt nun die People's Party, auch wenn deren Chancen gering sind. Neben der vom Militär unterstützten Partei USDP dürfen überhaupt nur 6 Parteien landesweit antreten. Susunuis Ehemann Maki kämpfte ebenfalls Seite an Seite mit Aung San Suu Kyi. Während manche der People's Party Verrat vorwerfen, weil sie mit dem Militär kooperiere, sieht der 60-Jährige seine politische Aufgabe bei der People's Party sehr pragmatisch. Wir erwarten nicht, dass nach den Wahlen das ganze Land mit Gold bedeckt sein wird oder dass sich das Land schnell erholt. Wir erwarten nicht viel. Wenn das Land aber stabil ist, dann können wir Schritt für Schritt andere Chancen nutzen. Wir glauben, dass nach den Wahlen ein besserer Weg beginnen wird. Susunui ist nicht nur in Komu bekannt dafür, dass sie sich nicht einschüchtern lässt vom Militär. Sie saß deshalb auch selbst schon 2-mal im Gefängnis. Wenn jemand im Dorf vom Militär erpresst oder schlecht behandelt werde, dann kommen sie mit ihren Anliegen zu ihr, erzählt sie. Und dass sie auch keine Angst vor einer erneuten Inhaftierung habe, verunsichere das Militär, das verhelfe ihr selbst zu noch mehr mentaler Stärke. Neben Aung San Suu Kyi sollen mehr als 20.000 politische Gefangene in Haftanstalten der Junta sitzen. Der Gedanke an die 80-jährige Aung San Suu Kyi irgendwo in einem Gefängnis mache sie sehr traurig, sagt Susunui, aber den Mut verliere sie dadurch nicht. Aung San Suu Kyi sei für viele in Myanmar immer noch die Inspiration, weiterzumachen und Widerstand zu leisten auf unterschiedliche Weise. In unserem politischen Kampf gibt uns ihre Stärke Kraft. Wenn wir uns niedergeschlagen fühlen oder die Hoffnung verlieren, wenn wir dann an sie denken, sagen wir uns, wenn Aung San Suu Kyi so viel für Myanmar und die Demokratie opfern kann, wer sind wir, dass wir aufgeben? Diesmal haben sie keine Chance. Gewinnen wird der politische Arm des Militärs, die Partei USDP, das steht bereits fest. Und unabhängig vom Wahlergebnis wird ein Viertel der Parlamentssitze gemäß einer Verfassung, die während einer früheren Militärherrschaft ausgearbeitet wurde, für die Streitkräfte reserviert sein. Die Generäle in Myanmar, die die Regierung gewaltsam an sich gerissen haben, wollen mit den von ihnen selbst kontrollierten Wahlen ihre Macht legitimieren lassen. Sie nennen sie freie und faire Wahlen. Für Susunui und ihre Mitstreiter heißt das aber, es werden weiterhin die gleichen Leute an der Macht sein. Wir haben wenig Hoffnung für unsere Rechte. Vielleicht wird es sogar noch schlimmer. Aber aufgeben ist keine Option. Susunuis Kampf für echte Demokratie in Myanmar geht weiter. Sie brauchen einen langen Atem bis weit in die Zukunft.
Informationen von Christiane Justus. Die Weltgesundheitsorganisation hat sich erstmals zum Austritt der USA geäußert. Aus Genf, Katrin Hondl.
Leider unwahr, so kommentierte WHO-Generaldirektor Tedros auf X die von der US-Regierung angeführten Gründe für den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation. Auch in einer ausführlichen Stellungnahme wehrt sich die WHO erstmals deutlich gegen die Anschuldigungen der US-Regierung. Außenminister Rubio und Gesundheitsminister Kennedy hatten unter anderem behauptet, die WHO habe, Zitat, alles, was Amerika für sie getan habe, in Verruf gebracht und in den Dreck gezogen. Das Gegenteil sei der Fall, kontert die WHO. Man habe stets versucht, mit den USA in gutem Glauben und voller Achtung ihrer Souveränität zusammenzuarbeiten. Die WHO kritisiert auch falsche Informationen der US-Regierung über die Rolle der Organisation während der Corona-Pandemie und weist unter anderem den Vorwurf zurück, die WHO habe die zeitnahe Weitergabe wichtiger Informationen behindert.
Der Bericht von Katrin Hondl. Und zum Ende der Sendung kommen wir jetzt noch zum Sport. Heute mit Marina Schweizer.
Ja, zwei Sonntagsspiele gibt's heute in der ersten Fußball-Bundesliga der Männer. Freiburg führt zu Hause gegen Köln zur Halbzeit mit 2:1. Der Tabellenvierte Stuttgart hat beim 11. Gladbach klar gewonnen. Marc Eschweiler.
Das 3-0 in Gladbach war eigentlich so gut wie nie gefährdet, obwohl Borussia Mönchengladbach hätte in Führung gehen müssen. In der 13. Minute gab es den Handelfmeter, den Tabakovic allerdings verschoss. Er scheiterte an Stuttgarts Keeper Nübel. Dann kam Leveling in der 30. Minute mit der 1:0-Führung. In der zweiten Halbzeit spielte eigentlich nur noch der VfB Stuttgart und konnte sich den Luxus erlauben, Mittelstädt, Führig, Undav und El Canus in der zweiten Halbzeit noch einzuwechseln. Und dann fielen die Tore, Skelly mit dem Eigentor nach einem Eckball von Führig und Undav mit dem 11. Saisontreffer in der 74. Minute zum 3:0 Endstand.
Kurioser Tag heute im Teamwettbewerb bei der Skiflug-Weltmeisterschaft mit einem Fauxpas vom gestern erst gekrönten Skiflug-Weltmeister Domen Preutz. Die Skier des Slowenen haben sich nach dem Abstellen oben selbstständig gemacht und rutschten alleine die Schanze hinunter. Frage an ARD-Reporter Edgar Endres in Oberstdorf. Wie konnte das passieren?
Tja, wie kann sowas passieren? Ich bin selbst überrascht gewesen. Ich habe auch sowas noch nie erlebt. Ja, der Slowene, der hatte nicht aufgepasst. Er muss normalerweise die Skier einem Kontrolleur in die Hände geben. Anscheinend war niemand da. Er hat's abgestellt und auf einmal rasen die diesen riesen Anlauf runter über den Sprunghügel katapultartig. Und man hatte Glück, dass da nichts passiert ist. Die Jury hat daraufhin gesagt, okay, das war's mit dem ersten Sprung für Domen Preutz. Die Slowenen wollten daraufhin sogar den Wettbewerb boykottieren, denn ein Protest wurde zurückgezogen. Also, Slowenien hat sich selbst geschlagen. Überraschender Weltmeister ist Japan. Im letzten Sprung schafft es Renny Kaido, der Drittplatzierte im Einzel, Jan Hörl, in Schach zu halten. Japan gewinnt vor Österreich und das deutsche Team enttäuschend nur Rang 4. Und das ist ja noch gnädig, weil die Slowenen normalerweise vor Deutschland gewesen wären. Am besten noch Karl Geiger und mit Abstrichen Philipp Raimund, Felix Hoffmann und Pius Paschke heute im dichten Schneetreiben von Oberstdorf eigentlich unterirdisch.
Danke an Edgar Endres im Schneetreiben von Oberstdorf. Zwei richtig gute Ergebnisse gab es für den Deutschen Skiverband im Ski Alpin. Die größere Überraschung von beiden lieferte Linus Strasser, der beim Slalom in Kitzbühel Dritter wurde. André Siems.
Das war einfach stark. Linus Strasser schiebt sich kurz vor den Olympischen Spielen wieder komplett ins Slalom-Rampenlicht. Dieser dritte Platz ist nicht einfach irgendein Sprung aufs Podium. Es war eine Befreiung, eine kleine Schneelawine, die ihm da vom Herzen geplumpst ist. Zehnter war Strasser nach dem ersten Durchgang mit einer durchschnittlichen Fahrt. Aber im Finale der Top 30 hat er den Slalomhang komplett rasiert. Er riskierte viel, fuhr einen fabelhaften Mittelteil und sprang als Dritter aufs Treppchen. Die restlichen Deutschen kamen leider nicht in den zweiten Lauf. Seinen ersten Kitzbühel-Sieg holte der Österreicher Manuel Feller.
Für Emma Eicher war es dagegen ein erneuter Coup beim letzten Slalom vor den Olympischen Spielen. Damit hat sie sich als Kandidatin fürs Treppchen in Cortina d'Ampezzo empfohlen. Erich Wartusch berichtet.
Es fühlt sich für sie oft gar nicht so gut an, aber es ist einfach schnell. Zum dritten Mal in diesem Winter ist Emma Eicher bei einer Slalom-Siegerehrung dabei. Der dritte Platz im Riesengebirge, eine tolle Bestätigung ihrer Form in nahezu allen Disziplinen. Lena Dürr dagegen hadert mit ihrem Slalom-Schwung. Platz 10 für sie zu wenig, gemessen an den eigenen Ansprüchen. Michaela Schifrin gewinnt nicht nur mit mehr als 1,5 Sekunden vor der Schweizerin Camille Rast dieses Rennen, sondern schon vorzeitig die kleine Kristallkugel für die Beste im Slalom-Weltcup. Zum 9. Mal in ihrer Karriere. Die US-Amerikanerin hat damit einen weiteren Rekord eingefahren.
Und bei den Australian Open der Tennisprofis ist Alexander Zverev seinem Ziel von einem Grand-Slam-Titel ein Stück näher gekommen und souverän ins Viertelfinale eingezogen. Matthias Kammann.
Es war eine absolut souveräne Leistung von Alexander Zverev. Schon der Beginn, als er sein erstes Aufschlagspiel mit einem 213 Stundenkilometer schnellen Ass begann, gab einen Fingerzeig für die Partie gegen den Argentinier Francisco Cerundolo. Der Hamburger brachte im gesamten Match knapp 80% der ersten Aufschläge ins Feld, spielte von der Grundlinie dominant und präsentierte seine deutlich verbesserte Vorhand. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Cerundolo über weite Strecken völlig neben sich zu stehen schien. Heute ging wenig für ihn. Nach gut 2 Stunden hatte Zverev in 3 Sätzen gewonnen. Nächster Gegner im Viertelfinale ist nun der 20-jährige Amerikaner Lerner Tien.
Und das war's an dieser Stelle mit dem Sport. Gleich nach 19.10 Uhr hier im Deutschlandfunk in Sport am Sonntag eine Zwischenbilanz der Handball-EM und Analyse des deutschen Spiels mit Weltmeister und Ex-Bundestrainer Heiner Brandt.
Vielen Dank an Marina Schweizer aus der Deutschlandfunk Sportredaktion. Und damit enden die Informationen am Abend. Mein Name ist Fanny Buschert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.